Die Einjahresletalität nach einem Oberschenkelhalsbruch bei einem 65-jährigen Menschen beträgt, ihr dürft mal kurz schätzen, 25% ungefähr. Das heißt, von 100 Menschen, die sich in diesem Alter einen Oberschenkelhalsbruch zuziehen, leben nach einem Jahr noch ungefähr 75. Und wie viele davon entweder als Pflegefall ins Bett gefesselt sind oder zumindest eine massiv eingeschränkte Lebensqualität haben, das geht aus dieser Zahl noch gar nicht hervor. Und deswegen sprechen wir heute über den wichtigsten Risikofaktor für Frakturen, die Osteoporose. Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast zum Thema Präventivmedizin. Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und hoffe, dass ihr mir diesen clickbaity Titel verzeiht. Osteoporose-Alarm, meine Güte, denkt ihr vielleicht. Aber wisst ihr, es ist an Punkten gar nicht so einfach, diese Präventivmedizin und Gesundheitsförderung ansprechend zu formulieren. Das ergibt natürlich alles total Sinn aus meiner Sicht, wenn man sich damit beschäftigt. Und der Lebensstil, wenn man ihn sortiert und sich auf den Weg macht, um dann in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren da einen Mehrwert abzuschöpfen, der bildet sich für die allermeisten Menschen dann auch sehr zeitnah in einer unmittelbaren Verbesserung der Alltagslebensqualität wieder. Und trotzdem ist es so, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel Osteoporose und Frakturrisiko hört, meine Güte, da kann man ja alleine bei den beiden Schlagworten schon einschlafen oder zumindest würde ich euch das nicht verübeln. Und gleichzeitig ist aber die Osteoporose was, wo man ganz viele präventivmedizinische Gedanken durchexerzieren kann und das eben tatsächlich eine riesige Relevanz hat. Also ich erinnere aus der Praxis einige Patientinnen und Patienten, aber vor allem die PatientInnen, warum das so ist, da sprechen wir auch heute drüber, die wirklich da massivst eingeschränkt waren, die sich richtig Sorgen gemacht haben und das auch zu Recht, weil einem das richtig die Laune verderben kann. Also wenn man im Alter so eine Fraktur hat, ich hatte im Teaser die Oberschenkel-Halsfraktur erwähnt, dann hat das tatsächlich an Punkten eine hohe Letalität und es ist einfach ein massiver Risikofaktor auch für eine Einschränkung der Lebensqualität. Und deswegen möchte ich heute mit euch ein paar Fragen zur Osteoporose durchdenken. Was ist die Osteoporose überhaupt? Also diese Auflockerung des Knochens, so kann man es umgangssprachlich vielleicht sagen. Wie funktioniert dieser Knochenstoffwechsel überhaupt? Was sind dann Risikofaktoren, dass der eben im Alter löchrig wird? Und wie kann man da frühzeitig screenen und Diagnostik machen und dann vor allem gegensteuern? Und ein ganz besonders relevanter und spannender Punkt ist für alle, die Kinder haben von euch. Da hat man nämlich besonders in den ersten Lebensjahren einen ganz, ganz großen Potenzialraum. Wenn man da ein paar Sachen richtig macht, dann kann man sich viel von dem, was ich euch sonst heute noch anbiete, am Ende sparen. Das heißt, wie so oft, gehen wir erstmal einen Schritt zurück und überlegen, was ist Osteoporose eigentlich? Osteoporose ist eine reduzierte Knochenmasse, also eine systemische Skeletterkrankung, bei der der Knochen immer poröser und löchriger wird. Und davon merkt man natürlich erstmal nichts, beziehungsweise merkt man erst dann was, wenn man sich was bricht. Also man hat ein massiv gesteigertes Frakturrisiko. Und die Extremform der Osteoporose, das ist dann die Osteopenie, da ist fast kein Knochen mehr da. So kann man sich es ein bisschen vorstellen. Und häufig betroffene Knochen, das sind die Wirbelsäule, die Hüfte und die Handgelenke. Und da kommt es dann eben zu diesen Frakturen und die ziehen häufig einen langen Rattenschwanz nach sich. Wenn man den Knochenstoffwechsel anguckt, dann hat man da ständig Auf- und Abbauprozesse. Also vielleicht habt ihr schon mal von den Osteoblasten und den Osteoklasten gehört. Das sind Zellen, die eben den Knochen ständig auf- und abbauen und sich da die Waage halten. Und so kann sich der Knochen an Belastung anpassen, die der Organismus oder der Bewegungsapparat eben hat. Und damit es gut geht, braucht er Calcium und Vitamin D vor allen Dingen. Und wenn man dann einen gesunden, aktiven Lebensstil hat, dann ist naheliegend, dass durch dieses dynamische Geschehen im Knochen der auch stabiler bleibt im Laufe des Lebens. Und das ist eben so relevant, weil die Osteoporose eine Hauptursache für Behinderung und eine eingeschränkte Lebensqualität im Alter ist. Weil ihr bestimmt aus eurem Bekanntenkreis auch Menschen kennt, die so ein Ereignis hatten. Das kann auch mal eine Lungenentzündung sein, nach der man sich nicht mehr berappelt und dann am Bett gefesselt ist. oder irgendwas ganz anderes. Aber häufig sind das eben diese Bewegungsapparatsachen, bei denen die Leute sich zum Beispiel den Oberschenkelhals, aber wegen mir auch irgendwas anderes brechen und dann vielleicht die OP nicht ganz optimal läuft und dann die Reha sich verzögert und dann holen die sich hier noch einen Keim und. Und dann ist so eine Fraktur häufig der Ausgangspunkt für eine Bergabspirale. Deswegen lohnt es sich total, sich mit dem Thema Osteoporose zu beschäftigen und dann eben vor allen Dingen zu überlegen, was man tun kann, um das Osteoporose-Risiko insgesamt zu senken und dann frühzeitig auch das Risiko zu erkennen, wenn man es hat und nicht erst dann, wenn man mit einem Bruch auf dem OP-Tisch liegt. Und bevor wir das machen, möchte ich kurz mit euch nochmal das Konzept der hohen Flughöhe durchdenken. Das kann man in der Präventivmedizin auf ganz viele Krankheiten anwenden. Also, ich möchte im jungen und mittleren Lebensalter eine sehr, sehr hohe Herz-Kreislauf-Leistung haben, damit ich die dann ins Alter tragen kann und mit möglichst wenig Aufwand eben im Alter ein gesundes Herz habe. Genauso möchte ich eine tip-top kognitive Leistungsfähigkeit haben, damit ich im Alter dann möglichst lange einigermaßen fit bin und sortiert und meinen Alltag gebacken kriege und sogar noch aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Also das kann man auf ganz viele oder letztlich auf fast alle, vor allen Dingen auf die Zivilisationskrankheiten anwenden, dass wir eben nicht erst handeln wollen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn der Herzinfarkt, die Demenz, der Rückenschmerz da ist, weil dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, sondern dass wir immer gucken wollen, was ist unser genetisches Risiko und wie können wir dann die Umweltbedingungen, also unseren Lebensstil, maßgeblich so optimieren, dass wir dieses Risiko, das wir haben, minimieren und so eine hohe Ausgangshöhe haben. Also wenn ich sage Flughöhe, könnt ihr euch vorstellen, ihr fliegt mit so einem kleinen Flugzeug irgendwo hin, ja, und dann müsst ihr einmal ordentlich an Höhe gewinnen, aber dann könnt ihr so im, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, vielleicht hört irgendein Pilot zu und kann es mir sagen, ob es da irgendein kluges Wort für gibt, dass ja die Triebwerke auf jeden Fall bei den Passagiermaschinen dann deutlich in der Leistung runtergefahren werden, wenn einmal diese Flughöhe da ist und die Geschwindigkeit und man dann eben so vor sich hin segelt und letztlich fast nur noch landen muss. Also dass dann der größte Teil des Treibstoffs eigentlich zum Start gebraucht wird und man dann so schön easy cheesy vor sich hinfliegt und alles im Griff hat und alles einigermaßen kalkulieren kann. Das ist dann keine Garantie, weil wenn ich jetzt mit so einem kleinen Flugzeug fliege, dann kann es natürlich immer noch sein, dass mir da irgendein Heißluftballon in die Quere kommt, der sich nicht an irgendwelche Fluglotsenabmachungen gehalten hat oder sowas. Und dann gibt es einen Unfall, ja. Und so kann es auch sein, dass jemand eine ganz, ganz, ganz gemeine, schicksalshafte genetisch mitbedingte Erkrankung hat, irgendeine Krebserkrankung oder sowas, die man schwer kalkulieren kann. Aber zum Beispiel die Osteoporose, die kann man eben relativ gut kalkulieren und messen und sich überlegen, okay, was passiert, wenn das mein Ausgangsstatus jetzt mit 30, 40 oder 50 Jahren ist, in 20 oder 30 oder 40 weiteren Lebensjahren. Und wenn ich da eine hohe maximale Knochendichte mir im mittleren Lebensalter aufbaue, dann ist eben die Flughöhe so hoch, dass ich im Alter ein deutlich reduziertes Osteoporoserisiko habe und ich nicht erst, wenn ich die Fraktur habe oder bei so einer Messung, einer projektionsradiologischen Messung im Alter dann auffällt, sie haben aber hier wirklich ein massiv erhöhtes Risiko und man dann Sorgen hat, aber der Möglichkeitsraum deutlich geringer ist, da noch gegenzusteuern, als wenn man es eben im mittleren Lebensalter tut und diese hohe Flughöhe schon aufgebaut hat. Und da ist es jetzt speziell bei der Osteoporose wichtig, dass wir unser genetisches Potenzial ausschöpfen, möglichst im Kinder- und Jugendalter, weil mit 20 Jahren ungefähr bei den Frauen ein bisschen eher und bei den Kerlen ein bisschen später die Geschichte eigentlich abgeschlossen ist. Also dann haben wir Anfang unserer 20er Jahre den dichtesten Knochen, den wir jemals haben werden. Und dann wird der nur noch löchriger und osteoporotischer im Laufe des Lebens, ohne dass der sich nochmal weiter aufbaut. Jetzt ist aber diese knochendichte Abfall nicht physiologisch. Also die erste Implikation ergibt sich, mit dem, was ich gesagt habe, dahingehend, dass man sagt, okay, wir versuchen im Kinder- und Jugendalter wirklich gesunde Knochen zu schaffen. Mit einer optimalen Mikro- und Makronährstoffversorgung, also Vitamin D und Calcium. Und aber auch eine Art von Belastung, die diesen aktiven Knochenstoffwechsel herausfordert, möglichst stabile Knochen zu bilden. Und jetzt werden die meisten von euch, die den Podcast hören, nicht mehr Anfang 20 sein, sondern in euren 30ern, 40ern, 50ern, 60ern, 70ern vielleicht. Und ihr sagt, ha, schön, der Zug ist abgefahren für mich, was kann ich denn jetzt machen? Und dann ist dieser bisschen ja, platte Spruch, es ist nie zu spät, sich auf den Weg zu machen, trotzdem immer noch richtig, weil der Abfall der Knochendichte und die Osteoporose, die wird von der konventionellen Medizin so als gottgegeben hingestellt. Es gibt aber Leute, von denen ich viel halte, die meiner Meinung nach was verstanden haben von Physiologie, die sagen, das ist eben nicht physiologisch, das ist nicht normal, sondern es ist Abbild von Inaktivität. Also, unser Organismus, was kann der gut? Das, was er den ganzen Tag macht. Und es gibt eine Osteoporose-Expertin, die Belinda Beck, und die sagt, dass dieser knochendichte Abfall eben durch Inaktivität entsteht. Also, use it or lose it. Und da beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz. Also, wenn ich jetzt inaktiv bin und eine schlechte Mikronährstoffversorgung habe, aber vor allen Dingen die Inaktivität, die führt dazu, dass der Knochen poröser wird, dass ich Osteoporose ausbilde in meinen Knochen. Und das führt vielleicht auch dazu, dass ich andere degenerative Veränderungen habe und irgendwie Schmerzen. Und dann bewege ich mich weniger. Und dann sage ich, naja, ich werde halt alt, ich fühle mich ein bisschen steif. Und dann bin ich noch inaktiver und dann wird der Knochen noch löchriger. Und dann bin ich so in meiner schönen Abwärtsspirale drin und habe dann irgendwann die Osteoporose und die Fraktur. Das Gleiche kann man auf Muskelmasse zum Beispiel beziehen. Da gibt es den Luc van Loon, der sagt auch, eben konträr zu der konventionellen schulmedizinischen Meinung, dass die Muskulatur, die wir haben und die Kraft, die wir haben, nicht physiologisch und normal abnimmt mit dem Alter, sondern die gleiche Downwards-Spiral, die ich für den Knochen gerade skizziert habe, auch für die Muskulatur zutrifft. Und diese beiden Leute, also Belinda Beck und Luc van Loon, das sind jetzt keine Noobs, sondern das sind anerkannte Wissenschaftler, echte Experten auf jeweils ihrem Gebiet des Knochens und der Muskulatur. Und das ist eben schwierig, in Daten zu formulieren. Man kann keine randomisierten, kontrollierten Trials über 40 Jahre dazu machen. Aber die haben schon wirklich einen Punkt und das ist nicht nur so, dass ich daran glauben möchte, weil es gut klingt, sondern ich finde es wirklich ermutigend und sehe da eher die Daten, die es gibt, auf deren Seite argumentierend. Also, ich finde das einen wichtigen Gedanken und wir können also festhalten, dass das Osteoporose-Risiko in den ersten Lebensjahren, in den ersten zwei Lebensjahrzehnten maßgeblich geprägt oder bestimmt wird. Also die genetische Veranlagung, die wir haben, wir da möglichst ausschöpfen, dass wir dann Anfang unserer 20er möglichst stabile Knochen haben. Dass aber dann, egal wie alt wir sind, es sich immer lohnt, gegenzusteuern. Und da gibt es auch schöne Interventionsstudien, wo man wirklich mit älteren Menschen, die schon massive und weit vorangeschrittene Osteoporose hatten, systematisch zum Beispiel Krafttraining gemacht hat und gesehen hat, da ist richtig viel Potenzialraum. Also der Witz ist ja dann, dass man das, was man hat, möglichst hält im Vergleich zu seiner Referenzgruppe in der jeweiligen Alterskohorte. Und das ist eben in jedem Alter möglich und total sinnvoll aus meiner Sicht. Und jetzt habe ich gerade schon die Frauen erwähnt. Die haben also ein erhöhtes Osteoporose-Risiko. Warum ist das so? Da gibt es drei Gründe für. Erstens haben die generell eine niedrigere Knochendichte als für Männer. Also im Laufe der Kindheit und Jugend bauen die einen weniger dichten Knochen auf als wir Männer. Der zweite Grund ist, dass sie weniger Muskelmasse haben und deswegen auch weniger mechanische Belastung auf die Knochen wirken oder im Alltag oder durch Training oder körperliche Belastung eben auf den Knochen wirken kann. Und das ist der zweite Grund, weswegen die Knochendichte insgesamt niedriger ist. Und der dritte und wahrscheinlich relevanteste und auch der, bei dem man dann einen Hebel hat, ist, dass mit der Menopause, also den Wechseljahren, der Östrogenspiegel deutlich abfällt. Und Östrogen schützt die Knochen, indem es die Aktivität der Osteoklasten, also dieser Knochenabbauzellen, hemmt. Das heißt, im mittleren Lebensalter und vor den Wechseljahren, da werden diese Osteoklasten gehemmt und wenn die Frauen dann in die Wechseljahre kommen und die Östrogenspiegel sinken, dann fällt diese Hemmung weg und dann können die Osteoklasten auf einmal munter vor sich hin hämmern und den Knochen auflösen und dann ist es im Ungleichgewicht und das führt dann zu einem massiv erhöhten Osteoporose und dann eben Frakturrisiko. Das heißt, mit Beginn der Menopause sinkt der Östrogenspiegel und dann ist es naheliegend oder auf jeden Fall eine Überlegung wert, mit einer Hormonsubstitution zu starten. Das ist ein viel größeres Thema, dem möchte ich mich gerne auch mal mit einer eigenen Folge widmen. Und genau, wird es wahrscheinlich auch mit einem Experten oder einer Expertin tun, die sich da gut zu auskennt, weil da muss man sich natürlich mehr Gedanken machen. Ich denke nur, als Kurzfassung haben die meisten Frauen unverhältnismäßig und unbegründet Sorgen vor einer Hormonsubstitution. Und die meisten Punkte, die da den Frauen im Hinterkopf schwirren, die sie irgendwo mal gehört haben, haben keine Basis. Also für die meisten Frauen spricht sehr viel mehr dafür, eine Hormonsubstitution in Anspruch zu nehmen, als dagegen. Und wichtig ist, dass man das dann direkt mit Beginn der Menopause macht. Das ist bei den Männern, wenn die eine Testosteronsubstitution machen wollen, dann können sie das irgendwann starten und gucken, wie sie damit zurechtkommen und auch wieder aufhören und wieder anfangen. Das ist alles unkompliziert, aber bei Frauen sieht man, dass wenn die das nicht unmittelbar nach Beginn der Menopause machen, dass dann zum Beispiel ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko da ist. Deswegen wird das nicht empfohlen. Aber in Bezug auf die Osteoporose ergibt es also total Sinn, die Östrogenspiegel, die physiologisch im mittleren Lebensalter da sind, zu halten. Neben ganz vielen anderen Punkten, die für die meisten Frauen eine Lebensqualitätsverbesserung bedeuten. Und deswegen ist das auf jeden Fall eine Überlegung wert. Und das ist ein Punkt, den die konventionelle Medizin in dem Sinn indirekt gut anbieten kann, wenn es um Osteoporose geht. Weil alles andere, wenn ihr jetzt googelt, Medizin, Osteoporose, was kommt da? Naja, Medikamente vor allen Dingen und dann vielleicht noch irgendwelche Fallprophylaxe-Programme und Physiotherapie und sowas, um irgendwie das Sturzrisiko zu reduzieren, wenn es dann schon massiv fortgeschritten ist. Aber letztlich das Einzige, was wirklich da im Angebot ist oder was irgendwie ein 0815-Hausarzt mit seinen Patientinnen und Patienten diskutieren wird, das sind halt Medikamente wie Bisphosphonate oder jetzt gibt es irgendwelche fancy monoklonalen Antikörper, Denosumab und sowas. Das ist schon gut, dass man das im Petto hat, aber es ist natürlich ein Paradebeispiel für reaktive Akutmedizin, die viel zu spät ist. Also wenn ich jetzt Bisphosphonate nehme, die hemmen den Knochenabbau, also die hemmen diese Osteoklasten und sind dann häufig die erste Wahl bei einer medikamentösen Therapie. Aber die haben Langfristnebenwirkungen. Da können Leute ganz, ganz böse Kiefernekrosen kriegen. Das habe ich auch gesehen. Das ist wirklich unschön. Also da muss man das monitoren und da hängt wieder so ein Rattenschwanz dran. Das ist so aufwendig und am Ende eben so eine schlechte Lebensqualität dann unterm Strich, wenn man alle Patientinnen und Patienten, die dann Bisphosphonate nehmen, und das irgendwie abwägt, dann sieht man, okay, ist schon gut, dass wir es haben, aber eigentlich, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ist kein gutes Angebot, das wir da machen können. Und deswegen ergibt es eben so viel Sinn, dass wir vorausschauend Diagnostik machen und Prävention. Und wie sieht das jetzt aus? Im ersten Schritt kann man die Knochendichte messen. Und da würde ich auf einen DEXA-Scan zurückgreifen. Das ist so ganz niedrig dosierte Röntgenstrahlung. Da wird eine Ganzkörperaufnahme gemacht und dann kann man an verschiedenen Punkten des Körpers bzw. des Knochens die Knochendichte messen und hat dann so zwei Werte und ist dann recht gut informiert darüber, wie man eben in Referenz zu seiner jeweiligen Alterskohorte dasteht. Und das ist alles, was zählt. Es gibt auch andere Möglichkeiten der Messung, aber ich würde das wählen. Das kann man gegebenenfalls auch aus eigener Tasche bezahlen, kostet vielleicht 100, 150 Euro und da ist man richtig klug danach. Ich mache das mit Mentoring-Klientinnen und Klienten, aber vor allen Dingen den Klientinnen, ja, wenn die so mit 30, 40 da irgendwie antanzen und die Osteoporose hoffentlich noch ganz, ganz weit weg ist, regelmäßig, weil es eine gute Investition ist, wenn man langfristig eben gesund bleiben will und eine hohe Lebensqualität haben. Also das ist nichts, was eben, so wie es die konventionelle Medizin tut, erst mit 70 gemacht werden darf, wenn irgendwie es dann schon soweit ist, sondern man kann das aus meiner Sicht und sollte das auch breiter und sehr frühzeitig nutzen. Wenn man in die Familienanamnese guckt und sieht, okay, die Großmutter hier und die Oma da und die Mama auch und alle hatten irgendwie Osteoporose und irgendwelche Frakturen oder ich als subjektiver Patient oder Klient hatte auch schon rezidivierende Frakturen, naja, dann ist der DEXA-Scan auch eine gute Idee, aber dann weiß ich eigentlich schon vorher, dass eine gewisse Notwendigkeit besteht, mich dahingehend gut aufzustellen. Und da gibt es jetzt ein paar Säulen, die man beachten darf. Das erste wäre eine adäquate Calciumzufuhr. Und da kann man so als Hausnummer für Erwachsene ungefähr sagen, dass 1000 Milligramm bzw. mehr als 1000 Milligramm gut ist. Und das wird bei den meisten Leuten nicht einfach so auf dem Teller landen. Also Milch zum Beispiel, 250 Milliliter, die haben ungefähr 300 Milligramm. Joghurt, gleiche Portionsgröße, ungefähr auch gleichen Kalziumgehalt. Hartkäse, so 30 Gramm, irgendwie zwei Scheiben, haben 240 Milligramm. Und tatsächlich sind einfach die Milchprodukte die beste Kalziumquelle, die es gibt. Weil natürlich kann ich jetzt auch Mandeln futtern. Ich habe mir mal rausgeschrieben, 30 Gramm haben ungefähr 75 Milligramm. Oder Brokkoli, 100 Gramm gedünstet, haben ungefähr 70 Milligramm. Aber jetzt müsste ich ja dann jeden Tag ein Kilo gedünsteten Brokkoli futtern und dazu noch die Mandeln, um irgendwie auf den Kalziumgehalt kommen. Also man kann über Milchprodukte ideologisch denken, was man möchte. Ich kann auf jeden Fall festhalten, dass sie die besten Kalziumlieferanten sind. Und das ist natürlich naheliegend, dass wenn der Knochen maßgeblich aus Kalzium besteht, dass er dann irgendwie auch Kalzium braucht. Und da sind die 1000 Milligramm plus pro Tag eine gute Messlatte. Magnesium wäre auch wichtig, gibt es eine eigene Podcast-Folge zu, genauso wie das Vitamin D. Da habe ich in Folge 45 drüber gesprochen, deswegen möchte ich jetzt hier an der Stelle auch gar nicht weiter darauf eingehen, nur so viel sagen, dass die konventionellen Empfehlungen, also wenn ihr jetzt nach Osteoporose irgendwie im Internet googelt oder auch mit eurem Hausarzt sprecht, dann, wenn der euch Vitamin D aufschreibt, wird er wahrscheinlich 1000, vielleicht auch nur 800 internationale Einheiten pro Tag verschreiben. Und das ist aus meiner Sicht für die allermeisten Leute zu wenig. Und das könnt ihr auch einfach messen. Das ist eben das Gute. Das muss man da nicht glauben. Ja, der Moritz glaubt und jemand anders glaubt. Nö, ihr könnt euren Vitamin D-Wert bestimmen. Und wenn ihr mit 800 internationalen Einheiten oder 1000 auf wundersame Weise zurechtkommt, dann schickt mir bitte eine E-Mail und dann freue ich mich mit euch und ich gebe euch ein Stück Kuchen aus, ja. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür geht gegen null. Also wahrscheinlich braucht ihr mehr und in Folge 45 könnt ihr mehr dazu nachhören. Das heißt, das wären Calcium, Magnesium, Vitamin D, wären so kleine Bausteine. Die größte Säule, oder ich will es gar nicht so abwägen oder vergleichen, aber ich sage, den größten Potenzialraum, den habt ihr mit der Bewegung aus meiner Sicht. Und speziell mit dem Krafttraining, weil wenn wir sagen, der Knochen ist so aktiv und er passt sich an Belastung an, naja, wenn ihr laufen geht, dann ist es definitiv in vielerlei Hinsicht gut, aber es wird für die Knochengesundheit nur bedingt einen großen Unterschied machen. Schwimmen ungefähr überhaupt nicht. Wenn ihr aber springt und da vielleicht irgendwo runterspringt und hochspringt und klettert und kraxelt und dann im Idealfall Krafttraining macht und da wirklich mechanischer Reizbelastung auf den Knochen wirkt, dann ist das das Beste, was einem Knochen passieren kann. Und jetzt darf man nicht so reduktionistisch sagen, okay, jetzt sollte jeder Krafttraining machen und rennt alle ins Fitnessstudio und packt euch ganz, ganz viel Gewicht drauf und legt richtig los. Das ist natürlich zu plump, ja. Es braucht immer Schritt zurück und Einbettung in irgendeinen Gesundheitsmasterplan, der viele Sachen berücksichtigt. Aber erstmal kann man schon so isoliert sagen, dass wirklich das Krafttraining da den größten Unterschied machen kann. Und es gibt diese wunderschöne Lift-More-Studie. Da hat man mit postmenopausalen Frauen, also solchen, die schon in den Wechseljahren waren oder da raus sind, hat man ein Krafttrainingsprogramm gemacht über 8 Monate und dann hat man gesehen, dass die Knochendichte in der Lendenwirbelsäule zum Beispiel sogar zugenommen hat. Also in der Referenzgruppe hat sie natürlich drastisch abgenommen und man hätte vielleicht erwartet, dass sie eben langsamer abnimmt, aber nein, sie hat sogar initial, ist sie jetzt speziell in der Lendenwirbelsäule um 2,9% höher gewesen nach den 8 Monaten. Und das Schöne ist, dass die Kraft, sehr naheliegend, wenn man Krafttraining macht, auch um 30% zugenommen hat. Die Balance, so koordinative Fähigkeit, auch um 30%. Und dass sich einfach im Alltag dieser Patientin abgebildet hat und deswegen die Adhärenz bei über 90% lag. Also die allermeisten Frauen, die vielleicht mit gewissen Vorbehalten und Bedenken da in dieses Programm rein sind und dachten, nur Krafttraining, was mache ich da? Naja, ich muss, weil ich habe schon Osteoporose, also es waren alles Patientinnen, habe ich noch nicht erwähnt. Ich muss irgendwas tun, damit ich gesunde Knochen behalte und da mein Risiko senke. Und die hatten irgendwie so Bock drauf, dass halt die allermeisten, also 90%, einfach das bis zum Ende gemacht hatten und dann eine gute Erfahrung gemacht haben. Und der letzte wichtige Punkt, oder jetzt hier an dieser Stelle erwähnenswerte, wäre: Don't do stupid shit. Also wenn ihr raucht, dann ist es einfach richtig schlecht in vielerlei Hinsicht natürlich, aber auch für den Knochen. Kann man einfach messen, Entzündung, tralala, macht eure Knochen kaputt. Alkohol auch, hier gehe ich nicht weiter drauf ein. Und Cortison, das ist jetzt in dem Sinne kein stupid shit, das man einfach sein lassen kann, weil die meisten Leute, die Cortison nehmen, sei es als Spray bei Asthma oder als Tablette bei irgendwelchen Autoimmunerkrankungen, Passagier zwischendurch, die machen das nicht zum Spaß. Ich möchte euch trotzdem dazu einladen, dass, falls ihr Cortison nehmt, einfach mit eurem jeweiligen Arzt, also wenn ihr ein Asthma-Spray habt und da ist Cortison drin, besprecht es mit eurem Lungenfacharzt, eurem Rheumatologen, eurem Neurologen oder wer auch immer da eben das mit euch austüftelt, ob es irgendwie möglich ist, die Dosis zu reduzieren. Weil das da sind die Daten ganz, ganz eindeutig, das wird auch niemand negieren, das tut einfach dem Knochen nicht gut. Und dann muss man es trotzdem natürlich auch abwägen, ja, ist ja nicht nur ein Preis, sondern auch ein Mehrwert, den ihr daraus zieht. Aber als Punkt möchte ich es euch an dieser Stelle trotzdem anbieten, weil es ein sehr relevanter ist. Und jetzt möchte ich zum Schluss nochmal kurz etwas zu den Kindern und dem Osteoporose-Risiko sagen. Weil hier liegt wirklich der riesige Potenzialraum drin, den wir alle, die wir Kinder haben, nutzen sollten. Und dazu gehört eben auch die adäquate Vitamin-D-Versorgung, das Kalzium, da sagt man, dass Kinder, wenn die so 1 bis 4 Jahre sind, 600, 4 bis 7 Jahre, 750 und 9 bis 10 Jahre ungefähr 900 Milligramm Kalzium pro Tag an Tageszufuhr haben sollten und dann eben über 10 ungefähr das, was bei den Erwachsenen zählt, also die 1000 Milligramm plus. Und das sollten die haben und da kommen eben die meisten Kids auch nicht drauf. Also wenn man nochmal kurz rekapituliert, 250 Milliliter Milch haben ungefähr 300 Milligramm, dann darf so ein 5 Jahre altes Kind also über einen halben Liter Milch trinken, wenn es jetzt nur über die Milch das Kalzium beziehen würde. Und das lohnt sich, da wirklich drauf zu achten, wenn man den Kalziumbedarf adäquat decken möchte. Und das haben unsere Kids irgendwie verdient. Genauso wie mit dem Vitamin D gibt es schöne kleine Kindertabletten auch, die so niedrig dosiert sind, dass man irgendwie keine Sorge vor einer Überdosierung haben muss. Und das sind so low-hanging fruits. Und der größte Hebel ist aber dann hier wahrscheinlich das Don't do stupid shit. Das heißt, wenn ihr selber raucht und vor euren Kindern raucht, muss ich an der Stelle gar nicht weiter was zu sagen. Und auch das Krafttraining. Also wenn ihr jetzt Kinder habt, dann solltet ihr denen nicht sagen, macht Krafttraining. Aber wenn ihr selber denen das vorlebt, ja, und ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung berichten, unsere Tochter, die ist jetzt 7 Jahre alt, der habe ich nie gesagt, natürlich nicht, bin ja nicht bescheuert, ey, mach mal Krafttraining. aber die sieht mich jeden Morgen da mit meinen Kettlebells und irgendwas, während ich irgendwie parallel Frühstück mache, irgendwelche Klimmzüge machen und sowas. Und jetzt hat sie sich so kleine Hanteln zum Geburtstag gewünscht. 0,5 Kilo Hanteln, dass sie dann mit ihrer Mama, die nämlich auch das Krafttraining macht, zusammen irgendwelche Übungen machen kann. Das ist total spielerisch. Da geht es nicht, mir ist doch total Wumpe, ob diese Hanteln jetzt 0,5 oder 0,8 Gramm Kilogramm haben oder wie hoch sie die hebt oder welche Übungen die macht. Nein, aber die hat jetzt schon so eine Freude daran, sich einfach nicht nur zu bewegen, das tut sie sowieso, aber auch zu sehen, okay, es lohnt sich und man fühlt sich irgendwie besser, wenn man ins Schwitzen kommt und wenn man sagt, boah, jetzt habe ich Sport gemacht und jetzt kann der Tag starten. Und das ist die beste Bahnung und da bin ich so dankbar und glücklich und froh und zuversichtlich, dass die einfach gesunde Knochen haben wird. Und das ist, was ihr euren Kids auch anbieten könnt, ja, wenn ihr gute Vorbilder seid. Dabei belasse ich es. Ich will jetzt keine Moralpredigt halten. Ich glaube einfach, das ist total wichtig, die Vorbildfunktion, die wir alle haben und die wir auch alle kennen und die wir aber an Punkten vielleicht vergessen. Und so biete ich euch einfach nochmal eine kurze Zusammenfassung an. Also die Osteoporose oder die Osteopenie als dann ausgeprägteste Form ist eine schleichende Erkrankung, die sich häufig erst durch die Frakturen manifestiert. Vorher sieht man die nicht, kriegt man die nicht mit, kann die aber messen. Und da bietet sich der DEXA-Scan an. Und dann hat man einen großen Potenzialraum einfach mit Lebensstil, der insbesondere in den ersten Lebensjahren ins Gewicht fällt, aber für den es auch nie zu spät ist, den zu sortieren, wo man die Mikronährstoffe oder beziehungsweise das Calcium und Vitamin D und das Krafttraining als Optionen hat und die Sachen, die man sein lassen sollte mit Rauchen, Alkohol und möglichst das Cortison in irgendeiner Art und Weise reduzieren, soweit das vertretbar ist medizinisch. Und dann seid ihr gut gebahnt, dass ihr gesunde Knochen behaltet. In diesem Sinn wünsche ich euch eine gute Woche. Bleibt gesund. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Euer Moritz. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir heute gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcast. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie mir gern an mail@moritzbinder.com. Und wenn das, was ich hier erzähle, für dich Sinn ergibt und du herausfinden möchtest, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt, dann trag dich auf meiner Webseite für ein kostenloses Erstgespräch ein. Mach's gut und bleib gesund!